Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Präsentiert von Free, einem Unternehmen der Sonnenexpertgruppe. Der regionale Solarmeisterbetrieb aus Rostock.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Hallo Ben, es ist mal wieder soweit. Ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen und dass wir nicht alleine sind, sondern einen Gast dabei haben, einen ganz besonderen Gast sogar, Pascal Breyer. Hallo Pascal.
Hallo, moin.
Ja, Pasi, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir hier zusammensitzen können in dieser heißen Phase der Saison. Und der liebe Tommy, der macht das immer so schön. Ich mag das, wenn er sagt, was die Gäste, wenn er das Fachwort ausspricht. Würd dir jetzt mal sagen, was gleich deine Aufgabe ist.
Ja, danke für die Überleitung. Das Wort, was du meinst, ist vermutlich Elevator Pitch, Pascal. Und es stammt aus einem meiner Lieblingspodcasts, den ich jetzt hier nicht verrate. Aber auch da stellen sich die Gäste mal kurz selbst vor. Vielleicht sagst du einfach mal in der Roundabout-Minute, wer du bist, was dich auszeichnet, was du aktuell so machst. Genau.
Ja gut, mein Name ist Pascal Breyer. Ich bin Ex-Spieler von Hansa, also Ex-Profi auch und spiele jetzt bei Anker Wismar noch ein bisschen nebenher. Arbeite in einer Firma bei Softclean, auch in Wismar. Und arg viel mehr fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle gar nicht ein.
Das ist überhaupt kein Problem, also weil wir können ja Tommy hier schon mal wieder fleißig beobachten. Da wurden schon wieder hier Druckerkosten, keine Scheuen und Mühen gespart. Denn Tommy hat sich ja auch gut vorbereitet. Und ich glaube, du hast noch ein paar Infos auf Lager, oder?
Ja, da gibt es ja einiges zu erzählen über dich, Pascal. Aber das machen wir dann alles so nach und nach. Aber vielleicht nochmal ein paar Zahlen vorweg. So, du hast das jetzt relativ klein gehalten. 5,5 Jahre hast du für Hansa gespielt. Hast dich in der Zeit zum Publikumsliebling entwickelt. Das war ja wirklich immer ein besonderes Verhältnis, wo wir dann vielleicht später gleich nochmal drauf eingehen werden. Aber insgesamt 281 Drittligaspiele. Damit bist du auf Rang 17 im Drittliga-Ranking. Für gar nicht allzu viele Vereine. Ja. Also Stuttgart und Hansa sind eigentlich so deine Hauptvereine, dazwischen Groß-Asbach. Und am Ende dann noch ein paar Spiele für den VfB Lübeck. Vielleicht kannst du mal gleich zu Beginn sagen, welche Bedeutung hat denn der FC Hansa noch für dich und hatte deine Zeit beim FC Hansa für dich?
Ja klar, eine große Bedeutung. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht lange her. Ich glaube auch die fußballerische schönste Zeit hatte ich hier bei Hansa, auch die erfolgreichste. Und deswegen verfolge ich das natürlich auch jede Woche und schaue, was da so auf dem Platz abgeht. Und ja, freue mich, dass sie jetzt nochmal oben rangekommen sind nach dem schlechten Saisonstart, wo alle schon gedacht haben, oh je, was ist da wieder los? Was ja auch ein bisschen typisch ist, so, wenn es nicht läuft, ist alles noch schlechter, als es wirklich ist. Und wenn es läuft, dann sind wir gefühlt schon aufgestiegen, so, das ist auch das Schöne irgendwie beim FC Hansa, diese Euphorie und dieses, Mitfiebern von den Fans, so, was den Verein auszeichnet. Und ja, mal schauen, was die letzten 2 beziehungsweise für uns ja noch 3 Spieltage dann jetzt noch so bringen und, ob wir da nochmal auf den Relegationsplatz springen können.
Ich finde das richtig perfekt getroffen, irgendwie gesagt, was Hansa irgendwie so ausmacht. Es ist halt immer irgendwie dieses Extreme. Also entweder extrem nach unten geschaut oder extrem nach oben geschaut. Und was wir wieder oft hören werden von den ganzen Zuhörern und Zuschauern da draußen, was sie positiv anmerken werden, dass du immer noch von wir sprichst. Du fühlst dich also noch sehr verbunden zum FC Hansa.
Ja, ich glaube, nach so einer langen Zeit im Verein und ich bin ja auch trotzdem noch hier wohnhaft in der Nähe, glaube ich, muss man ja schon von wir sprechen, weil hier oben gibt es auch nur den FC Hansa, sage ich mal, im Fußball und alles andere wird irgendwie übersehen oder ist nicht so groß. Also ganz MV ist einfach Hansa Rostock und dann sprechen, glaube ich, alle von wir.
Ja, das, denke ich, können wir alle bestätigen, die den FC Hansa auch schon viele Jahre begleiten. Und du hast es auch angedeutet, Hansa ist dementsprechend auch sehr emotional, ein sehr emotionaler Verein und emotional war dann auch dein Abschied bei Hansa in der Saison 22/23, als du dann am letzten Spieltag dann nochmal eingewechselt wurdest gegen Eintracht Braunschweig und gleich noch ein Tor gemacht hast und da sind dann ein paar Tränen geflossen. Vielleicht kannst du, bevor wir dann zur aktuellen Situation kommen, dazu noch kurz was sagen. Wie hast du das damals erlebt? Was ist da so hängen geblieben auch aus diesem Spiel?
Ja gut, also wir hatten ja vorhin kurz einmal schon gequatscht. Ich weiß, was so ungefähr kommt. Also es war ja sehr emotional, ja, dass ich war ja verletzt. Es war auch gerade die Zeit dann, wo meine Frau krank geworden ist, wo ich dann auch verletzt geworden bin mit meinem Rücken. Ich denke, das wird sicherlich dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen zusammenhängen mit der Psyche oder sonst irgendwas, wo dann einen da einfach auch, ja, mit runterzieht, wo dann auch nicht nur der Kopf, sondern auch der Körper dann irgendwie ein bisschen streikt. Und ja, ich glaube, über ein halbes Jahr habe ich dann kein Spiel gemacht. Und als ich dann nochmal am letzten Spieltag ja ein paar Minuten bekommen habe, und ich glaube, das ganze Stadion das auch irgendwie mitgefühlt hat. Und ja, also das ist immer noch emotional für mich. Auch Tage, Wochen danach damals, wo ich mit meiner Frau irgendwo war und dann irgendjemand irgendwie drüber gesprochen hat, so, dann sind bei uns immer noch die Tränen geflossen. Und ja, auch jetzt, wenn ich darüber spreche, merke ich das immer noch einfach, dass es mich immer noch sehr emotional berührt. Und ja, ich glaube, das war nicht nur das Tor, das war wahrscheinlich eher Nebensache. Das war einfach, dass wir diese ja, Leidenszeit jetzt erstmal durch hatten. Meiner Frau ging es damals erstmal ein bisschen besser und ich dann noch das Tor machen konnte, das war dann einfach so gepaart, das Emotionale, glaube ich.
Ich glaube, das ist einfach auch ein ganz, ganz großer Moment, der einfach in die Vereinsgeschichte von Hansa auch eingeht. Es war jetzt kein Tor zum Titel oder sowas, aber ich glaube, jeder Mensch in Rostock, in Mecklenburg-Vorpommern, im gesamten Umkreis hat dieses Tor mindestens genauso doll ja gefreut und gefühlt einfach. Und auch ich war ja an diesem Tag im Stadion, und eigentlich heißt es ja immer, Mensch, Pressetribüne, man muss sich immer ein bisschen zurückhalten, ne? Man soll ja nicht raushängen lassen oder zeigen, dass man irgendwie Fan ist, aber ich weiß noch ganz genau, ich habe da diesen Pressetisch vor mir zerkloppt und habe da alles rausgeschrien. Das hat mich selbst auch so mitgenommen, ich habe mich so gefreut. Ich glaube, ja, jeder hat einfach dieses Tor von dir im Kopf.
Ja, als ich da schon zur Bank gelaufen bin und die ganzen Fans schon laut wurden und ja, wahrscheinlich lauter als bei dem einen oder anderen, wo schon ein Tor geschossen hat davor, da sind wir bei mir schon die ersten Tränen geflossen, dann auf dem Platz immer mal wieder, und das war ganz besonders und auf jeden Fall der emotionalste Moment einfach in meiner Fußballerkarriere oder vielleicht auch mit einer der emotionalsten in meinem Leben.
Ja. Absolut nachvollziehbar. Ich war auch im Stadion und Ben und ich sind jetzt auch nicht unbedingt die vorbildlichsten Journalisten in Sachen da sich neutral verhalten und Abstand halten und was weiß ich, sondern wir drücken natürlich schon auch die Daumen. Und ja, in dem Moment, das war einfach Gänsehaut pur. Das kommt jetzt irgendwie auch nochmal, wie du auch gerade sagst, ne, das kommt dann irgendwie nochmal hoch. Ja, du hast es jetzt schon angerissen. Deine Frau ist damals leider an Krebs erkrankt und ja, leider jetzt im Februar auch verstorben. Ja, vielleicht, also gar nicht so einfach, da die richtige Frage zu stellen, aber wie hast du vielleicht diesen gemeinsamen letzten Lebensabschnitt erlebt mit Stefanie, und ja, wie geht's dir halt jetzt?
Ja gut, das war jetzt über 2 Jahre, 2,5 Jahre ungefähr, so immer mit Höhen und Tiefen. Ja, Operationen, dann ging sie wieder besser, dann war mal nichts da, dann kam wieder was, und das ging so 3-4 Mal einfach und insgesamt 7 Operationen. Ja, hinten raus war es natürlich dann nicht so schön, da habe ich mich dann auch monatelang jetzt um meine Frau zu Hause gekümmert, aber zwischendurch hatten wir immer mal wieder ja auch schöne Momente, wo wir vielleicht nochmal irgendwie was mit den Kindern gemacht haben, ob es Kleinigkeiten waren oder mal noch letztes Jahr in Schweden im Urlaub waren. Wo wir einfach noch ja gemeinsame Zeit verbracht haben und immer noch gehofft haben, dass da nichts mehr kommt. Aber ich glaube, das, was sie hatte, war einer der schlimmsten oder aggressivsten Krebsformen, die es halt gibt. Und deswegen war mir das auch irgendwie oder uns bewusst, dass es so kommen kann. Und nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, bis dahin alles dann, was wir an Wissen haben oder ich mir dann auch über die Jahre angeeignet habe, versucht, eigentlich dann auch, ja, alleine versucht viel, weil die normalen Sachen, sage ich mal, was so Schulmedizin angeboten hatte, dann auch ausgeschöpft waren und auch, sage ich mal, in dem Sinne nichts gebracht haben. Und ich glaube, da haben wir zumindest ein bisschen mehr Zeit gewonnen dadurch, weil ich glaube, dass es sonst wahrscheinlich schon ein bisschen früher, ja, zu Ende gegangen wäre.
Hm. Ja, auf alle Fälle eine sehr krasse Geschichte und da weiß man ganz sicher, wie du sagst, so Momente, so kleine Momente wie so ein Spaziergang am Strand in der Familie und so einfach noch glaube ich, anders wertzuschätzen. Also ist jetzt vielleicht kein Vergleich, aber Ben ist da ja, weiß nicht, ob ich es jetzt ansprechen darf, aber auch in der Familie so ein bisschen gehandicapt, hat einen behinderten Bruder und da muss die Mama sich auch eigentlich dauerhaft um den Jungen kümmern und du machst das ja auch dann oft. Also du kannst vielleicht ein bisschen mehr mitfühlen sogar als ich dann.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das kann man einfach gar nicht so vergleichen. Ich glaube, es raubt einfach enorm viel Kraft einem und es fällt mir jetzt persönlich ja auch schwer. Ich sag mal, ich bin ja sonst immer so der fröhliche Flummi, so ein bisschen würde ich mich bezeichnen. Das ist jetzt einfach mal eine ganz, ganz neue Situation, jetzt einfach mal auch mal auf die andere Seite zu treten und das so ein bisschen mitzufühlen. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, war für dich in dieser Zeit überhaupt irgendwie an Fußball zu denken, das ist ja, es wird ja alles zur Nebensache. Wie viel Kraft hat dir das geraubt?
Ja gut, ich habe schon, glaube ich, auch wie jetzt immer noch funktioniert so. Ja, ist auch ein Stück weit Ablenkung. Auch jetzt bin ich auch froh, wenn ich mal jetzt zum Training gehen kann oder so. Aber nichtsdestotrotz hat man das irgendwie ein bisschen im Hinterkopf immer so, ja, nachher zu Hause, was ist los, wie geht's dir? Ja, was passiert sonst so? Dann hattest du ja trotzdem auch immer mal wieder Phasen, wo nichts war, wo es dir gut ging, wo du dachtest, okay, ja, vielleicht wird's nochmal. Dann verdrängst du das wieder ein bisschen. Und dann, wenn es dann wieder irgendwie neue Diagnose kommt, dann, ja, ist es wie beim ersten Mal immer gefühlt so, weil du trotzdem irgendwie immer diese Hoffnung hast, so dass.
Kommt so dieser Hammer, ja, ne?
Ja, das wird schon nochmal. Ich glaube auch, dass jeder, der gesund ist oder alle Familienmitglieder so gesund sind, die das nicht so kennen, das auch, glaube ich, gar nicht so nachvollziehen können. So, das ist schon was Spezielles dann, wie du da fühlst. Und ja, ich glaube, das wünscht man natürlich keinem. Und man sagt zwar immer so, ja, Gesundheit ist das Wichtigste, aber das ist immer so gefühlt so eine Floskel. Mhm. Aber wenn man dann wirklich mal sowas miterlebt, dann glaube ich, weiß man, dass es dann irgendwie doch eine andere Bedeutung hat.
Du bist jetzt alleinerziehender Vater, drei Kinder zu Hause. Wie wichtig ist das für dich auch? Du hast gesagt, du funktionierst. Kinder brauchen ja auch immer jemanden, zu dem sie heraufschauen. Wie wichtig ist das für dich jetzt, diese Zeit mit den Kindern? Und das ist sicherlich auch eine Stütze für dich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vorneweg, also wir haben da auch mit den Kindern dann schon relativ früh offen kommuniziert und versucht das dann einfach den ja so gut wie möglich beizubringen, dass Mama halt dann irgendwann vielleicht in ein paar Wochen oder so nicht mehr da sein wird. Und die machen das auch richtig gut, sag ich mal, wenn man das so nennen kann. Klar kommen abends dann manchmal Tränen oder so im Bett von den Kindern und ja, hol Mama zurück oder ähnliche Sätze von den Kindern, wo man dann doch wieder schluckt und ihnen sagen muss, dass es leider nicht geht. Aber ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, machen wir das richtig gut. Und die Zeit mit den Kindern ist, glaube ich, jetzt das Wichtigste für mich. Ist auch Arbeit oder Fußball jetzt Nebensache. Und ja, jetzt, wenn ich sie mal die Woche jetzt vielleicht zum Beispiel weniger sehe, weil Freitag auch wieder Spiel ist, dann freue ich mich umso mehr aufs Wochenende, dass ich mit denen dann nochmal irgendwas unternehmen kann. Wochenende sind wir im Stadion dann. Und ja, ich glaube, dass diese Zeit, das lernt man einfach mehr zu schätzen dann mit den Kindern, weil gerade jetzt, wenn die so klein sind, die Zeit vergeht so schnell, wenn man zurückdenkt, wie klein die waren oder wo man sie noch im Kinderwagen durch die Gegend geschoben hat. Und nächstes Jahr kommt dann die Große schon in die Schule. Da muss man versuchen, schon jeden Moment, jeden Tag mit den Kindern zu genießen.
Ich glaube, das ist ein guter Stichpunkt einfach, wenn man dich so ein bisschen auf Social Media verfolgt. Da bist du jetzt nicht der Aktivste. Aber wenn man auf dein Profil guckt, sieht man ja halt auch, was dich ausmacht, was dir wichtig ist. Und das ist eben, jetzt mal den Fußball im Rande gestellt, eben die Familie, eben die Kinder, wo man dich denn strahlen sieht. Und du hast es angesprochen, Stadion, wenn freie Zeit hat, dann seid ihr im Stadion. da merkt man auch nochmal wieder, wie tief man irgendwie verbunden ist mit dem FC Hansa. Ich kann mich da noch an das eine Abendspiel erinnern. Ich weiß gar nicht, gegen wen es jetzt noch war. Aber da hat die Süd ja kurz nach dem Tod deiner Frau auch ein aufbauendes Banner hochgehalten mit viel Kraft, Pascal. Du selbst warst ja auch im Stadion auf der Westtribüne, hast es dann auch fotografiert und in deine Story gestellt. Wie schön ist es zu sehen, dass man nicht so, ja sag ich mal, vergessen wird, sondern dass man einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat und auch in solcher schwierigen Zeit ja irgendwie auf den Verein zählen kann, auf die Fans.
Ja, nicht nur auf die Fans, auch auf den Verein, auf die Mitarbeiter. Ich glaube, ich habe da immer noch relativ viel Kontakt gehabt, jetzt gerade in der schweren Zeit. So, die meisten wussten ja auch, wie es uns geht oder wie es meiner Frau geht. So, ja, hat mich natürlich gefreut, dass sie dann nochmal an mich gedacht haben. Ich glaube, in Mannheim haben sie auch schon mal irgendwas hochgehalten gehabt. Ich glaube, sie wussten dann, dass ich auch im Stadion bin und haben dann eben nochmal einen Banner gemacht. Auch die Kinder waren dabei und ja, das ist natürlich ein schönes Gefühl, dass man hier immer noch so ein Standing hat, sage ich mal, im Verein. Und ja, ich glaube, das ist auch was den FC Hansa ausmacht. Nicht nur diese Extreme, so Hochs und Tiefs so mitzuerleben, sondern einfach auch so, dass wir eine Familie sind, sage ich mal, als Verein. Und das auch gelebt wird in ganz Deutschland, also nicht nur in MV. Also man sieht ja, wo die ganzen Fans immer herkommen. Und ja, der Zusammenhalt im Verein selbst ist riesengroß, glaube ich.
Ist eigentlich, Pascal, ein guter Übergang schon. Wir haben ja schon im Vorgespräch darüber geredet, dass wir vielleicht auch nochmal kurz über Tom Weiland sprechen. Aber ich würde noch eine Frage zu deiner Familie stellen. Wie managst du das? Du hast es eben schon angerissen. Drei kleine Kinder, dann eben der Fußball, der Job. Du bist da ja bei Softclean angestellt, hast du auch schon erwähnt, die auch Hauptsponsor, nicht Hauptsponsor, die Sponsor sind beim FC Hansa und aber auch, ich glaube, Hauptsponsor bei Anker Wismar. Gerd Almendinger ist da sehr aktiv.
Nee, Hauptsponsor nicht, aber er ist auch Sponsor bei Anker.
Okay. Ja, wie machst du das? Also wie bringst du das alles unter einen Hut und wer hilft dir da? Schwiegereltern vermutlich?
Also ich habe natürlich meinen Tagesablauf. Kindergarten, ich arbeiten, Kinder abholen, dann je nachdem, wenn ich Training habe, dann hilft mir meistens jetzt eine Bekannte, auf die Kinder aufzupassen, bis ich dann wieder vom Training komme. Ja, Schwiegereltern haben auch geholfen, Onkel, Tante, die sie dann am Wochenende mal nehmen, wenn ich ein Auswärtsspiel habe, wo sie dann mal eine Nacht übernachten können. Ja, auch meine Eltern waren jetzt öfter mal hier, haben sich da frei genommen. Ich bin jetzt mal froh, dass ich dann mal wegkomme, dann ab Juni, ja. Also Juni erstmal zu meinen Eltern fahren, ein paar Tage, dass ich mal einfach was anderes sehe. Und im Juli dann meinen Urlaub gehen, noch mit meinen Eltern und mit den Kindern nach Schweden. Ja, ab Sommer ist dann geplant, dass wir ein Au-pair haben, weil ja immer mit diesen ganzen Termine koordinieren und da den anrufen und hier. Mhm. Das ist dann auf Dauer auch ja, stressig und ich glaube, dann haben die Kinder auch wieder eine Bezugsperson vielleicht einfach, wo sie dann einfach wissen, okay, wenn was ist, gehe ich dahin und das wechselt dann nicht dauernd und nichtsdestotrotz werden sie ab und zu mal bei Tante und Onkel sein oder sonst irgendwas, aber dann wird's, glaube ich, etwas leichter einfach vom ganzen Geplane dann.
Muss man vielleicht ja kurz erwähnen für die Leute, die es nicht so ganz genau wissen, dass du eben aus Schwaben kommst, aus Nürting. Deine Eltern vermutlich da auch noch wohnen dann irgendwo und genau. Der Weg dann dementsprechend sehr weit ist. Beide auch noch vermutlich berufstätig und dann ja. Ist es eben nicht so einfach. Ja, auf alle Fälle sehr interessant. Wir drücken dir weiter die Daumen und den Kindern, ne, dass es da, ja, dass ihr das gut managt. Ich glaube, da gibt's auch nicht, dass man irgendwie was falsch machen kann. Jeder hat da seinen eigenen Weg, seine eigenen Gefühle. Und ja, also wie gesagt, wir drücken dir da ganz, ganz fest die Daumen. Und ja, ich habe es schon angedeutet, wir haben jetzt leider auch gerade drüber berichten ja, müssen, muss man ja sagen, dass bei Tom Weiland auch der Krebs zurück ist, Blutkrebs. Ich weiß nicht, kennt ihr euch persönlich oder?
Also, wir haben uns mal gesehen, so haben uns auch mal unterhalten beim Physio bei Tobi Hamann. Ja, ich kenne Tommy ja gut, Gruppe, das ist ja mit seinem bester Freund. Mhm. wo ich in Lübeck war und das erste Mal so aufkam, haben wir uns da auch öfter mal unterhalten drüber, wie es ihm geht. Und ja, tut mir extrem leid, dass es jetzt wiederkommt. Ja, ich weiß auch nicht groß, was ich dazu sagen soll. Einfach nur das Allerbeste, so. Das, ja.
Ich glaube, das ist das, was zählt. Man kann da einfach nicht viel zu sagen.
Nein,
also,
das hilft dir auch nicht, so, wenn jemand irgendwie jetzt bei mir auch irgendwie was zu dir gesagt hat, so. Du musst ja trotzdem allein mit der Situation umgehen können. Und ich glaube, er ist stark genug auf jeden Fall. Er hat genauso die Motivation mit seinen Kindern und mit seiner Frau, wo er einfach bis zum Schluss kämpft. Und ich hoffe, der Schluss, der kommt erst in vielen, vielen Jahren. Und dass er dann noch das wieder übersteht und dann auch nochmal einfach ein schönes Leben hat dann und das dann vielleicht nicht mehr wiederkommt.
Ja, ich klopfe auf Holz.
Also. Besser kann man, da mache ich mit, ne? Besser kann man das, denke ich, nicht sagen.
Jetzt kommt Werbung. Die Free GmbH und Co. KG ist Ihr regionaler Meister- und Fachbetrieb im Norden. Als Unternehmen der Sonnenexpert-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Roggentin bei Rostock. Seit der Gründung hat die Free GmbH und Co. KG schon mehr als 2000 Hausbesitzer auf ihrem Weg zum eigenen Solardach begleitet. Mit handwerklicher Präzision, individueller Beratung und echtem Herzblut für die Energiewende. Hinter den Projekten der Free GmbH und Co. KG steht ein Team aus Fachkräften mit 20 Jahren Berufserfahrung. Sie wissen, worauf es ankommt. Verlässlichkeit, Qualität und das gute Gefühl, mit jeder Solaranlage etwas wirklich Sinnvolles zu schaffen. Die Free bietet einen besonderen Rundum-Sorglos-Service. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme werden Sie durch das erfahrene Team und eigene Monteure begleitet. Das Besondere für Sie, die Rechnung kommt erst nach Fertigstellung. Somit werden Sie als Bauherren vor Baufusch und schwarzen Schafen geschützt. Sichern Sie sich jetzt einen exklusiven Rabatt von bis zu 1.000 Euro mit dem Code OZFREE. Besuchen Sie dazu gerne die Website www.free.energy.
Ja, dann wollen wir auch mehr zum Sportlichen kommen. Dein Verhältnis zum FC Hansa, das hast du eigentlich schon erzählt, das kam jetzt alles schon so ein bisschen durch. Aber vielleicht kannst du mal trotzdem sagen, wie nah bist du denn noch dran an der Mannschaft und am Verein? Bist du regelmäßig noch im Austausch vielleicht mit einzelnen Spielern? Weil du warst ja zu Saisonbeginn sogar Teil der Mannschaft.
Ja, jetzt eher weniger. Ja, weil ich ja auch jetzt mit der Arbeit und mit Anker dann auch viele Spiele habe, dann am Wochenende. Ich verfolge es so gut es geht, so direkten Kontakt jetzt momentan eher weniger. Aber ja, wenn Zeit ist, jetzt wie am Wochenende, wenn wir Freitag spielen und Samstag Hansa spielt, dann versuche ich schon mal ab und zu mal ins Stadion zu kommen oder schaue es mir dann zumindest im Fernsehen an. Ja,
Tommy hat es,
so wie es zeitlich einfach passt. Ne?
Ja, Tommy hat es gut angerissen. Das haben ja vielleicht gar nicht mehr so viele auf dem Schirm oder noch in Erinnerung gehabt. Zum Saisonbeginn warst du ja sogar als Teammanager aktiv. Damals war Bernd Hollerbach noch der Trainer. Ich weiß noch ganz genau, wie es war. Trainingsauftakt in Rostock. Es ging raus auf den Platz, auf diesen Trainingsplatz an der Kopernikusstraße. Und du schlenderste dann auch da durch das Tor, freudestrahlend. Es war ein ganz cooler Moment einfach, weil die Mannschaft, die Jungs, die da auf dem Platz standen von Hansa, das waren ja zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht so viele, weil es noch nicht so viele Spieler einfach gab im Kader. Und die ganzen Fans, die an der Seite standen und gucken wollten, was die Neuen so machen, ja, die haben alle dann nur auf Pascal Breyer geguckt und gebrüllt, Pasi, komm mal her, können wir ein Foto machen. Also das war für mich auch ein mega Moment.
Da war der Zeugwart der Star sozusagen.
Ja, du warst eigentlich der Star auf dem Platz und nicht die Spieler. Wie hast du dieses kurze Intermezzo erlebt? Wie kam es dazu? Und wie war es einfach?
Gut, ich glaube, die Leute haben sich einfach gefreut, dass ich wieder da bin. Ja, es kam dazu, dass natürlich jetzt in Lübeck ging es nicht weiter so nach dem Abstieg. Dann hatte ich auch keinen Vertrag und dann hatte ich mal Kontakt aufgenommen mit dem Verein und wollten mal schauen und mit meinem Berater, ob das da irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, im Verein was weiterzumachen. Und ja, schlussendlich sind wir dann eben auf diese Position gekommen mit Teammanager. Ja, ich glaube, im Nachhinein hätte ich das gewusst, dass es so zeitintensiv ist. So, gerade dann auch mit der Geschichte mit meiner Frau einfach und mit den Kindern, wo ich dann auch für meine Familie nicht großartig da sein konnte, dann hätte ich es wahrscheinlich von vornherein gelassen. So habe ich es natürlich versucht, wo natürlich auch die schlimmste Phase wahrscheinlich mit der Vorbereitung erwischt. Aber ich glaube an sich einfach auch am Wochenende dann nicht zu Hause zu sein und ja, was so einfach dazugehört, also das natürlich nicht nur die Zeiten, wo die Spieler dann einfach im Training sind oder beim Auswärtsspiel, du musst ja davor oder danach noch länger bleiben und ja, war das nicht das Richtige für mich einfach für zeitlich und ansonsten hätte ich gerne natürlich was im Verein gemacht, aber ja, dann habe ich das von mir aus dann auch, sag ich mal so, beendet und wollte natürlich auch ein bisschen Fußball spielen wieder und ja, das, wenn es geht, höchstmöglich, das war dann eben Anker und das gepaart mit dem Job bei Gerd Almedinger, der auch Präsident von Anker ist, bei Softclean, hat das, glaube ich, ganz gut gepasst jetzt einfach.
Genau, FC Anker Wismar spielt in der NOFV Oberliga Nord. Fünfte Liga kann man dazu sagen, bisschen überregional. Aber vielleicht kannst du nochmal erklären, du hast ja gesagt, man musste vor und nach dem Training länger bleiben. Nun hat man ja auch gehört, so unter der Hand, dass Bernd Hollerbach ja auch ein beinharter Typ ist, der die Jungs ja auch vor allen Dingen in der Vorbereitung quasi den ganzen Tag auf dem Platz hatte. Irgendwie, man ist morgens gekommen und abends zum Schlafen wieder nach Hause gefahren. Was waren da deine Aufgaben? Was hast du da so alles gemacht?
Na gut, du bist halt tatsächlich Mädchen für alles, so was Organisation angeht und alles rund um die Mannschaft und auch für die ganzen Leute, die dann irgendwas von der Mannschaft wollen, die kommen dann als erstes eben zu dir. Und wenn du halt mal irgendwie in die Kabine runtergelaufen bist und sind da wieder zwei, drei Leute an dir vorbei, dann hattest du gleich wieder irgendwie zwei, drei neue Aufgaben und eigentlich jetzt irgendwie immer einen Zettel und einen Stift dabei haben müssen, dass du dir alles merkst. Ja, geht um Essen organisieren, um Frühstück war halt in der Vorbereitung das Thema, dann Mittagessen, die ganzen Auswärtsfahrten und so planen, da haben wir zwar auch jemand gehabt, der das dann so ein bisschen mit für uns organisiert hat, sag ich mal, so, wo man dann aussuchen konnte, so ein bisschen, aber da muss man natürlich auch viele Sachen besprechen. Ja, viele kleine Dinge einfach, die da so anfallen, Hotels buchen für die Spieler, Wohnungssuche und ja.
Ganz schön viel, breit gefächert.
Ja, also ja, da ist wirklich alles irgendwie gefühlt dabei gewesen und auch gefühlt zu jeder Tages- und Nachtzeit dann manchmal und deswegen, ja, die Zeit mit der Familie blieb da einfach auf der Strecke.
Fulltime-Job.
Auf alle Fälle, das Wort hatte ich auch im Kopf und gerade wie du gesagt hast, Pascal, wenn dann die Saison losgeht und dann auch so, also wie bei Hansa ja typisch, irgendwie so ein Riesenumbruch wieder, dann kommen alle neu und die kennen dann die Stadt nicht und wissen nicht, wo sie hin müssen und so, also. Ich kann mich noch dran erinnern, wie du dann ein paar Mal an mir vorbeigerauscht bist da unten in der Mixzone und irgendwie warst du immer so in so einem Tunnel, in so einem, als wenn du ganz woanders bist irgendwie und ja, also man hat dir den Stress irgendwie auch angesehen, sag ich mal, und dazu eben das Familiäre, also es war ja absolut verständlich, dass du da.
Aber was mich nochmal interessieren würde, nun sind ja noch in der Mannschaft, ja keine Ahnung, Spieler wie zum Beispiel Damian Rosbach. Mit dem standst du ja selbst auf dem Platz, dann warst du jetzt Teammanager. War das irgendwie auch komisch? Und wir kennen ja nun auch alle Rossi, das ist ja auch so ein Typ, der dann auch mal einen lockeren Spruch loslässt oder so. Gab's da auch so ein paar Piekereien oder wie war das? Das ist ja sicherlich auch komisch, oder?
Ja, ein bisschen so. Da hast du ja natürlich deine ein, zwei Kandidaten, die da ein bisschen von früher auch immer so ein bisschen gestichelt haben. So. Und Neidhardt ist ja auch so einer, so ein kleiner Giftzwerg. Von daher, ja, wenn ich unten in der Kabine war, dann war das schon so, aber die meiste Zeit war ich eigentlich oben in meinem Büro und war da am Organisieren, sag ich mal.
Telefon als wichtigstes Werkzeug vermutlich.
Ja, Telefon, E-Mail, ja.
Gut, okay, also Ben und ich kennen das so halb, ne, aus unserer Amateurfußballkarriere und wo wir auch dann gemeinsam Fußballferiencamps organisiert haben und für Kinder, so, also, ich glaube Fußballspieler, eine Männermannschaft, die sind ja in der Gruppe, sind die dann auch wie kleine Kinder, ne, also so.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja. Noch schlimmer, glaube ich.
Also, Basi Weg nur noch schlimmer, der kennt das ja auch als Spieler. Wie war es denn für dich so? Du hast es ja jetzt dann auch mal aus einer anderen Sicht gesehen als Teammanager. Früher als Spieler hattet ihr ja auch einen Teammanager. Hast du den damals viel in Anspruch genommen oder hast du jetzt gedacht im Nachgang, Mensch, für so Kleinigkeiten, was sind das für Deppen? Und hast dich vielleicht auch selbst erwischt dabei, dass du früher vielleicht genauso warst?
Ich glaube, ich würde mich da als relativ selbstständig bezeichnen. So. Das weißt du eigentlich ganz genau so, wer deine Experten sind, dann so. Das siehst du eigentlich auf den ersten Blick meistens. So, die dann wirklich für jede Kleinigkeit irgendwie was brauchen oder so. Oder du sagst denen, hey, in 2-3 Tagen musst du aus dem Hotel raus. Wenn du es verlängert gebraucht, dann melde dich bitte frühzeitig. Und dann ruft halt einer abends um 9 an, ich brauche heute noch ein Hotelzimmer.
Perfekt.
So Sachen halt, ne? Da.
Wir schweben da so ein paar Namen vor, aber wir wollen jetzt mal keinen in die Pfanne hauen. Ich glaube, wir behalten die Namen für uns hier.
Liebe Grüße an alle, die sich ertappt fühlen.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu unserer Rubrik, was passiert gerade bei Hansa Rostock, womit wir eigentlich sonst meistens einsteigen, Ben. Vergangener Spieltag war in Sandhausen. Wir waren beide vor Ort und haben neuen Groundhopper-Punkt gesammelt in der GP Hartwaldstadion.
GP-Stadion am Hartwald. Und so habe ich es mir vorgestellt. Sandhausen. Einfach, es ist egal. Das ist, also es ist egal, ob du nach Benfisch fährst oder nach Sandhausen. Den Unterschied würdest du nicht erkennen. Vielleicht kennt man in Benfisch die eine oder andere Straße besser als in Sandhausen. Aber es war also wirklich, war ja nochmal schön, diesen Groundhopper-Point zu sammeln. Jetzt ist Sandhausen ja, steht ja fest als Absteiger in die Regionalliga. Muss schon sagen, war ein besonderer Trip und am Ende ja auch ein erfolgreicher für den FC Hansa. Pascal, hast du das Spiel gesehen?
Nein.
Sehr gut, aber 3-0 am Ende hört sich ja souverän an. Der FC Hansa hatte ja aber im ersten Durchgang ein paar Probleme, ne Tommy?
Ja, ich würde sagen, die erste Halbzeit war pfui und die zweite war hui. Also
2 Euro und
da sind wir wieder bei Schwarz-Weiß, ne? Also oder ne? Nur heim hochjauchzend oder zum Tode betrübt. Aber ja, in der ersten Halbzeit hat Hansa das schwache Auswärtsgesicht gezeigt der vergangenen Wochen, fand ich. Und ich glaube, wir waren nicht die Einzigen, die es so gesehen hat. Daniel Brinkmann, der Trainer, hat es ja dann auch gesagt nach dem Spiel. Und dann hat er so ein paar Anpassungen vorgenommen. Da haben wir ja dann mit ihm drüber gesprochen nach dem Spiel. Ich kann das ja vielleicht mal kurz vorlesen, Pascal, dass du auch im Bilde bist. Also er hat gesagt, der Gegner hat uns in einer 3-1-Formation angelaufen, also mit einem Stürmer und 3 Mittelfeldspielen dahinter. Wir hatten nicht sofort die gute Lösung dagegen, analysierte er. Seine Schlussfolgerung, Ahmed Güllen hätte nicht auf den zentralen Spieler des SVS draufgehen sollen, sondern einen äußeren Spieler anlaufen, um dann Franz Pfanne oder eben Alexander Rossipal freizuspielen. Und das hat dann besser geklappt, nachdem er seinen Spielern das mitgeteilt hat. Schon während des ersten Durchgangs hat er ja Franz Pfanne rausgeholt und ich glaube Ahmed. Und dann lief es ein bisschen besser, oder wie hast du es gesehen, Ben?
Ja, wieder 1A analysiert hier vom Taktik-Tommy, muss ich sagen. Bienchen für dich. Das hast du mir ja auch schon während des Spiels feinsäuberlich aufgezeichnet.
Musst du jetzt hier nicht wieder verraten.
Feinsäuberlich aufgezeichnet, wie man das angehen könnte. Ja, ich sag mal so, mit dem Elfmeter und dem Tor danach war der Knoten so ein bisschen geplatzt. Bei Sandhausen kann man nicht sagen, dass die Luft raus war, aber es war schon ein Rückschlag für die einfach. Die hatten ja davor genug Chancen irgendwie, um in Führung zu gehen. Aber Hansa hat dann einfach befreiter aufgespielt und dann am Ende die Chancen einfach genutzt und geht dann halt mit einem souveränen 3-0 Richtung Mannschaftsbus und ab mit dem Flieger nach Haus nach Rostock. Pascal, nun warst du ja selbst auch schon in solchen Situationen, wo man sagt, wenn man hoch will, da muss man gerade gegen die Vereine gewinnen. Und da hat sich ja Hansa in der Vergangenheit auch öfter immer mal ein bisschen schwer getan. Nun hat's geklappt und in der Saison sieht's ja gegen diese Teams da unten eigentlich auch relativ gut aus, was die Statistik sagt. Aber wie schwer ist es eigentlich, wirklich da denn auf den Platz zu gehen, wo jeder sagt, boah, die haut die locker weg, aber das nicht gleich so flutscht?
Ja, ich glaube, gerade die letzten Jahre war es ja auch oft so, dass wir uns schwer getan haben, wenn wir das Spiel machen müssen. Und wenn du dann gegen eine Mannschaft spielst, die unten ist, die stellen sich dann meistens tiefer rein, hast du wenige Räume zum Kombinieren und Lösungen zu finden. Und deswegen tut sich Hansa wahrscheinlich dann auch gerade gegen die unten öfter mal etwas schwerer. Aber wenn das jetzt so ist, dass es dieses Jahr besser läuft, dann sollten sie ja dann auch gegen Unterhaching jetzt am Mittwoch gewinnen und dann können sie nochmal richtig oben ranrücken. Klar ist, trotzdem musst du eigentlich die letzten drei Spiele jetzt gewinnen, weil und eigentlich auch noch hoffen, dass Saarbrücken noch, glaube ich, patzt, ne? Dass du dann auf Platz 3 kommst. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Du hast ja dann nächste Woche oder am Wochenende gleich noch das direkte Duell, glaube ich, mit Cottbus. Und ja, werden interessante Wochen auf jeden Fall.
Ja, genau, du hast es gesagt, ne? Also gegen die Tiefstände gehen. Das ist irgendwie auch noch so drin in den Köpfen, ne? Jeder kommt immer damit, oh, gegen die von unten haben wir uns immer schwer getan und so. Und tatsächlich ist es eben in dieser Saison bisher gar nicht so. Also Hannover wurde im Hinspiel besiegt, die stehen unten. Und Haching wurde besiegt. Sandhausen wurde auch schon im Hinspiel besiegt. Da waren sie noch nicht unten, sondern sogar noch oben dabei. Die haben ja einen krassen Absturz erlebt. Aber eben jetzt auch besiegt. Und ja, es folgen eben die Spiele, wie du sagst, am Mittwoch jetzt Unterhaching, Mittwochabend. Wir nehmen heute am Dienstag auf, also morgen Abend Unterhaching, 19 Uhr. Und am letzten Spieltag geht es dann nach Hannover. Und wir haben Daniel Brinkmann ja dann natürlich auch gefragt und gebohrt, so Mensch, woran hat es denn gelegen? Und er hat dann eben nicht nur das Taktische eher angesprochen, Ben, sondern er hat ja auch erzählt, nachdem auch Franz Pfanne das schon erzählt hatte, Hansas Kapitän, dass es lauter wurde in der Kabine.
Ja, manchmal muss das ja auch einfach mal sein. Das kann natürlich nicht immer, man kann das nicht immer bringen, weil dann einfach die Wirkung nicht so fruchtet. Wenn man immer nur angeschrieben wird, ja, dann ist es nichts mehr Besonderes. Aber wenn es dann mal so in Abschnitten einfach mal einmal laut wird und knallt, dann hat das auch so einen Hallo-Peng-Effekt vielleicht. Und der ist ja gelungen in Sandhausen dann im Endeffekt. Kann man ja nichts gegen sagen. Aber es ist so. Man hat jetzt diese Endspiele. Hansa muss einfach überzeugen, muss gewinnen. Und Hansa kann sich ja laut Heiner Backhaus, dem Trainer von Alemannia Aachen, ja auch auf Schützenhilfe einstellen. Denn der erste FC Saarbrücken, der gastiert ja am Wochenende im Tivoli bei Alemannia Aachen. Tommy, was hat's damit auf sich? Warum drückt Heiner Backhaus Hansa die Daumen?
Ja, ist eine ganz wichtige Anekdote quasi am Rande. Wir waren im Hotel in Heilbronn vor dem Spiel jetzt in Sandhausen. Und ja, wie es der Zufall so wollte, war auch Alemannia Aachen da. Das heißt, wir haben noch ein bisschen mit Becks erzählt und können wir auch, glaube ich, verraten, ohne einen Termin, aber Bex wird dann auch demnächst mal im Podcast
zu
Gast sein. Genau, der Ex-Hansa-Spieler Bentley Baxter-Bahn, der einen ganz entscheidenden Treffer ja auch, Pascal, erzählt hat. Ihr seid zusammen aufgestiegen durch einen Elfmeter-Tor von Bex damals gegen den VfB Lübeck. Mhm. Aber ich schweife so ein bisschen ab. Wir saßen dann also abends auf der Terrasse und tranken, naja, so ein kühle Getränke, sagen wir mal.
Wie es sich gehört, das Feierabend.
Am anderen Ende der Terrasse saß Heiner Backhaus und redete so laut, dass man den bis Rostock gehört hätte. Ja, und hat quasi angedeutet, dass Hansa soll Gas geben und ihre Aufgaben lösen und wir geben dann Gas gegen Saarbrücken. Und da ist ja tatsächlich jetzt auch Aachen gefordert, weil sie durch die Niederlage in Stuttgart den Klassenerhalt noch nicht sicher haben. Also die müssen schon noch was holen und Heimspiel mit den Fans feiern.
Hört sich nach einem Plan an, können wir so unterschreiben. Wir drücken Hansa die Daumen. Aber ganz wichtiger Punkt, du hast gerade schon gesagt mit diesem Elfmeter-Tor von Bentley Baxter-Bahn gegen VfB Lübeck. Da hat es der FC Hansa eben geschafft, aufzusteigen aus der dritten Liga in die zweite Liga. Das ist ja jetzt eher nur möglich über die Relegation. Aber Pasi, du hast es schon mitgemacht. Der Aufstieg mit dem FC Hansa in die zweite Liga, sicherlich einer deiner größten sportlichen Momente, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass das mit das Beste war in meiner Karriere, der Aufstieg. Wir haben, glaube ich, fast zehn Jahre drauf gewartet dann hier in Rostock auf den Aufstieg in die zweite Liga. Und ich glaube, danach sind schon gefühlt ein, zwei Spieltage davor ja schon, nachdem wir aus Unterhaching nach Hause gefahren sind, sind wir gefühlt aufgestiegen gewesen. Zumindest dachten das die Fans. Da gab es ja auch eine schöne Geschichte, aber das lassen wir mal raus jetzt. Also das war auf jeden Fall die beste Zeit und man hat dann einfach irgendwann, wenn man aufsteigt, hat man so ein Gefühl. Ich glaube, gerade die Rückrunde, wir haben ja kein Spiel verloren, glaube ich. Also hast du eine Serie gestartet und dann kamen einfach auch noch diese Spiele, wo du dann in der Nachspielzeit immer gewonnen hast. Oder Kolle hat mal in Uerdingen noch einen Elfmeter in der 90. gehalten und dann merkst du einfach so, ja, eigentlich,
es läuft.
Ja, du musst irgendwie aufsteigen mit diesem Glück, was du hast. Und am Ende waren es, glaube ich, nur 2-3 Tore, aber es hat ja gereicht dann für den direkten Aufstieg und ja, auch auf jeden Fall, glaube ich, mit einer der schönsten Momente mit uns.
Du sprichst es an, es braucht halt so Schlüsselmomente, so aus meiner Sicht, und das klang jetzt bei dir auch so. Und Hansa hat jetzt in der Rückrunde ja auch ja so ein paar Schlüsselmomente, sage ich jetzt mal, gehabt. Sieg gegen Dresden könnte so eine gewesen sein. Und vielleicht jetzt auch Sandhausen. Also du hast halt diese Auswärtsmisere, sage ich mal. Klar, da hast du vorher auch in Osnabrück gewonnen gehabt, aber ja, auch irgendwie wenig überzeugend. Und jetzt gewinnst du das Ding dann am Ende sogar noch so klar, wo du eigentlich hinten liegen kannst. Sind das so vielleicht, können das so Schlüsselmomente sein, die...
Ja, nochmal so auf jeden Fall, wenn du denkst, so, okay, erste Halbzeit ging gar nichts, so musst du eigentlich irgendwie 3-0 hinten liegen vielleicht. Am Ende gewinnst du das Spiel 3-0, weil du einfach effektiv bist. So. Das ist natürlich jetzt in der Endphase auch sehr wichtig. So. Beine werden jetzt vielleicht auch ein bisschen schwerer, du hast viele Spiele jetzt gehabt und ja, dann musst du einfach effektiv sein, um einfach so dieses Momentum auf deine Seite zu ziehen. Ich glaube, Cottbus ist jetzt genau das Gegenteil momentan der Fall. Die haben auch viele Chancen, die machen die Tore nicht. Und dann ist dieses Selbstverständnis nach dem Aufstieg auch weg. Und von daher ja, hoffe ich, dass wir die auf jeden Fall am Wochenende nochmal schlagen und dann denen vorbeigehen, dass wir mindestens Platz 4 auf jeden Fall mal haben. Ne?
Das können wir ja, oder wir, sage ich auch schon.
Und dann müssen wir sowieso hoffen auf Saarbrücken, dass die von Alemannia oder ich glaube Dortmund 2 dann am letzten Spieltag irgendwie nochmal ein bisschen ausgebremst werden.
Genau, für die es auch noch um was geht, ne? Also Dortmund
das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für uns, dass die gegen Mannschaften von unten spielen, wo auf jeden Fall noch punkten müssten.
Am besten eigentlich spielt jetzt, Dortmund 2 spielt ja jetzt gegen Stuttgart 2, also der einen Platz über den Strich ist, gegen den der einen unterm Strich ist. Am besten wäre eigentlich, dass die unentschieden spielen. Dann geht es für beide noch um was am letzten Spieltag. Und dann muss Dortmund eben alles raushauen, auch in Saarbrücken.
Ja.
Also nicht so einfach das Restprogramm für Saarbrücken, können wir, glaube ich, zusammenfassend sagen. Und was mich noch interessieren würde und wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer, wie bewertest du denn eigentlich den Kader, auch im Vergleich zu eurem Aufstiegskader damals? Und vielleicht auch die Situation. Sie ist natürlich anders, aber...
Die Stelle würde ich dann gleich nochmal nutzen und ein bisschen auf unsere, ja, doch mittlerweile schon angewachsene Podcast-Sammlung darauf hinweisen. Wir hatten ja auch schon Sportfreund Jens Hertel hier bei uns am Start, der aktuell als Trainer von Erzgebirge Aue den Klassenerhalt klar gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Jensi. Wir freuen uns für dich. Allerdings, der hat ja auch so ein bisschen im Podcast hier bei Nachspielzeit die Teams verglichen und gesagt, worauf es ankommt, wie es damals war. Nun kannte er ja aber nicht die Jungs so gut, wie du sie jetzt zumindest kennst oder kennengelernt hast schon mal. Also wie ist das? Siehst du da Parallelen?
Ja gut, also die Stimmung im Team kann ich jetzt nicht bewerten. So, ich glaube, wir waren einfach so ein eingeschworener Haufen dann am Ende. Und jeder hat einfach alles für seinen Nebenmann getan und gegeben und gekämpft. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch. Ich glaube, jetzt sind sie vielleicht qualitativ so spielerisch vielleicht ein Ticken besser. Wir haben ja jetzt dann eher weniger Fußball gespielt, würde ich sagen. Jetzt sieht es dann schon immer mal wieder oder die meiste Zeit eigentlich auch recht anschaulich aus. Und ja, ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass sie vielleicht fußballerisch jetzt ein Ticken besser sind. Wir vielleicht mehr Leidenschaft, mehr Kampfgeist hatten und auch ein bisschen andere Typen, aber ich glaube auch jetzt sind da ein paar Typen dabei, die da vorangehen und die Mannschaft führen und das brauchst du halt jetzt. Ich glaube, das große Problem jetzt am Anfang war einfach, dass nach dem Abstieg eine komplett neue Mannschaft eigentlich da war und ich glaube, man sieht es ja auch jetzt immer wieder in den Jahren, dass wenn die Aufsteiger, die relativ, ja, gleichbleibend dann sind, die nicht großartig was am Kader verändern, dann auch oft oben mitmischen können. Und das hat am Anfang einfach, ja, ist natürlich schwierig, wenn du dann einen komplett neuen Kader hast, die sich erstmal finden müssen. Das hört sich immer so doof an, ja, die müssen dann nur irgendwie zu 11 auf dem Fußballplatz da und aber das braucht schon ein bisschen einfach, dass du weißt, wie dein Kollege läuft, was er macht oder was er im Kopf hat, wie er denkt, so ein bisschen das reinzukriegen, das so Automatismen einfach reinzubekommen. Und ja, wären wir vielleicht früher irgendwie schon zusammen gewesen mit der Mannschaft, dann wären sie wahrscheinlich auch besser in die Saison gestartet, denke ich. Hätte jetzt ein paar Punkte mehr, aber das ist eben die Situation gewesen nach dem Abstieg. Das musstest du ja so annehmen und nichtsdestotrotz machen sie es jetzt richtig gut und haben sich dann nochmal, wo alle gedacht haben, oh, bitte nicht absteigen, gefühlt am Anfang, jetzt nochmal oben rangekämpft und alle haben noch die Hoffnung einfach, dass man dann noch den Relegationsplatz erreicht, was ja schon eine richtig Top-Leistung ist, ja, einfach so, wenn man diesen ersten Zeitraum vielleicht ausklammert, keine Ahnung, dann wäre man wahrscheinlich ganz oben dabei.
Ja, und weil ich gerade so im Werbeflow bin, würde ich gleich mal weitermachen und nochmal auf unseren Hansa-Newsletter darauf hinweisen, den Kurs der Kogge. Einmal wöchentlich, immer donnerstags. Alles, was das Herz begehrt oder das Herz des Hansa-Fans höher schlagen lässt, meine Güte, schön Mundgulasch. Da erfahrt ihr auf jeden Fall immer die brandheißesten Infos, den neuesten Trash-Talk rund um den FC Hansa. Klickt euch da mal rein, ist kostenlos. Und da gibt's ja auch ein Tippspiel, wo man am Ende der Saison dann einen ordentlichen oder netten Reisegutschein gewinnen kann. Jetzt, Pasi, bin ich mal gespannt. Was denkst du denn? Was tippst du denn? Wie gehen die Partien gegen Unterhaching und Cottbus aus? Darauf bin ich ja jetzt mal gespannt.
Ich bin beim Tippen immer richtig schlecht. Also, ich denke in Unterhaching, alle denken, dass es deutlich wird, aber ich denke mal 2-1 für uns. Und Cottbus ist auch machbar. Ein 2-0 für uns.
Das würden wir nehmen, ne? Das würde auf alle Fälle ein Endspiel bedeuten in Hannover, in der, oh Gott, wie heißt es eigentlich, ABD-Arena?
HDI-Arena.
HDI, so ähnlich. Ein paar Buchstaben waren es. Genau. Und wir sind schon eingebucht, Ben, wenn ich das richtig am Schirm habe, auch ein paar Tage. Wir verbinden die Auswärtsreise mit dem FC Hansa gleich mit einem Seminar. Wie hat Marco Schuster gesagt, es macht viel mehr Spaß, Pascal, das kannst du bestimmt bestätigen, Spiele zu bestreiten, wenn es noch irgendwas geht.
Ja, auf jeden Fall.
Da haben wir auch richtig Bock drauf. Vielleicht noch, bevor wir dir das Schlusswort gleich geben werden, nochmal zu dir persönlich zurück und wie ist dann eigentlich deine weitere Planung, beruflich, sportlich? Du bist jetzt 33, jetzt muss ich mal kurz zurückblättern, du hast 18 Spiele, wenn ich das jetzt hier richtig auf dem Schirm habe. Genau, 18 Spiele gemacht, 8 Tore, 7 Vorlagen. Also du weißt immer noch, wo das Tor steht auf alle Fälle.
Die Devise lautet, kein Dreier ohne Breier, ne?
Genau, und den Bierbauch hast du auch noch weggelassen bisher. Also kommen da noch ein paar Fußballjahre oder wie ist der Plan?
Ja, muss man natürlich jetzt erstmal schauen, wie sich das jetzt alles findet, so mit der Familie, mit den Abläufen. Und wie gesagt, Familie steht im Vordergrund. Ich werde jetzt nicht irgendwo nochmal irgendwo hinziehen da oder umziehen wegen bisschen Fußballspielen irgendwo unterklassig oder vielleicht auch nur Regionalliga oder sonst irgendwas. Auch wenn ich es vielleicht gerne würde, aber ich weiß einfach, dass dann die Familie drunter leidet und meine zwei Mädchen und das ist jetzt nicht das, was ich möchte und von daher fußballerisch wird es wahrscheinlich nicht mehr hochgehen, aber ich hoffe, dass ich noch ein paar schöne Jahre bei Anker habe und beruflich mich dann jetzt erstmal gut einarbeite in die Firma und bisher macht es mir Spaß und ist interessant für mich, ist was ganz Neues. Deswegen dauert es einfach auch noch ein bisschen, dass ich da ein bisschen die Abläufe und die Materie kennenlerne. Aber ja, ich glaube, das kann alles in allem so, wie es jetzt ist, erstmal weiterlaufen. So in die Zukunft blicken, da möchte ich auch gar nicht so großartig wegen Trainerschein oder sonst irgendwas. So mal schauen, wenn ich mal einen Zeitraum habe, wo ich dann auch genügend Zeit habe, wo ich dann vielleicht sowas mal machen kann. Vielleicht mache ich es dann, aber nicht mit dem Ziel, dass ich dann nochmal einen hinterher mache und keine Ahnung. Ja. Weil ich hatte es jetzt mal angefangen und dann wurde meine Frau wieder krank, dann habe ich es wieder gelassen und der Anfang war ganz cool, hat Spaß gemacht, aber wo es dann anfing mit diesen ganzen Videos und was weiß ich was, also keine Ahnung. Das hat mir dann schon wieder alles verdorben an Spaß, an der Geschichte so. Also ist viel Aufwand für nichts eigentlich oder wenig.
Ja, das so, wird gefühlt auch immer mehr. Aber ich glaube, wenn wir können auf alle Fälle sagen, wenn wir nächste Fancamp mal vielleicht irgendwie zusammen machen, also wir haben da einen Platz frei, ne? Wenn
du da, ja, sowas würde ich gerne machen, ne? Wenn ich keinen Trainerschein brauche.
Dann kannst du auch die Kinder mitbringen dann, ne?
Ja.
Und Ben, vielleicht kriegen wir ja jetzt hier noch ein Geheimnis raus. Doch nicht.
Ja, jetzt bin ich aber auch gespannt.
Es steht ja bald ein Benefizspiel an im Ostseestadion und ich habe deinen Namen noch nicht gelesen, aber eigentlich muss doch Pascal Breyer dabei sein, wenn es ein Benefitspiel im Stadion gibt für die Flutlichtmasten und Pascal Breyer in der Nähe wohnt, da werden die Hotelkosten gespart. Und
also da gehen auf jeden Fall die Augenbrauen nach oben, Pasi.
Um das vielleicht mal irgendwie als Frage zu formulieren, Team Matthäa oder Team Stefan Beinlich?
Wo siehst du dich?
Wo siehst
da habe ich keine Ahnung. Also ich wurde mal so leicht gefragt, ob ich eventuell Zeit hätte, aber mehr war noch nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin offiziell eingeladen, aber ja, wenn eine Anfrage eine richtige kommt und ich weiß, für welche Mannschaft ich spielen sollte, dann bin ich natürlich dabei.
Wir sind also gespannt.
Die Bewerbung ist raus jetzt, ne?
Ob wir Pasi bald wieder im Ostseestadion sehen. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, nicht nur für das Spiel, sondern generell auch mit dem FC Anker, dass es da läuft in der Oberliga und du auf jeden Fall noch deine ein oder andere Bude da schnürst. Aber worauf wir jetzt natürlich mega gespannt sind und was du ja dann auch verraten darfst, ist natürlich nochmal deine ganz persönliche Weisheit hier am Ende unseres Gesprächs. Die 45 Minuten sind jetzt rum. Wir sind in der Nachspielzeit angelangt. Jetzt schauen wir mal, was ist es denn? Dein schönster Hansa-Moment oder so, ja, deine Weisheit fürs Leben, wenn wir uns da nochmal erinnern an Markus Kolke, der hat uns ja was vom Angelschein erzählt und vom Motorradführerschein. Jetzt sind wir natürlich alle gespannt, was du uns noch zu sagen hast, Pasi.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, mein schönster Hansa-Moment, das haben wir, glaube ich, schon ganz am Anfang gesagt, das war der emotionalste und Moment da mit Braunschweig. Aber ich glaube, die Zeit bei Hansa war sehr schön noch. Für mich persönlich dann so das Spiel in Regensburg im DFB-Pokal oder ja der Aufstieg mit Hansa. Ja, ich bin jetzt nicht so der Schnacker, glaube ich, da jetzt der irgendwie irgendwelche Weisheiten raushaut. Ich wünsche euch einfach, vielleicht, weil es jetzt auch zu dem Thema passt, einfach alles Gute und viel Gesundheit. Ja, denkt nicht zu weit in die Zukunft und genießt einfach jeden Moment, den ihr habt und denkt nicht immer so negativ. Seht das Schöne im Leben und ja, ich glaube, das ist das Wichtige, so im Jetzt und Hier zu leben und ja, das war's eigentlich.
Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und das können sich, glaube ich, wirklich alle Hörerinnen und Hörer, alle Hansa-Fans sehr zu Herzen nehmen. Ja, da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben uns zu bedanken, Pascal. Vielen Dank auch für deine Offenheit und bei diesem schwierigen Thema auch. Danke, dass du da warst und einfach nur alles Gute.
Ja, da schließe ich mich an. Vielen Dank, Pascal.
Ja, danke schön.
In diesem Sinne auch natürlich ein großes Dankeschön da draußen an euch, ob ihr nun zuschaut oder zuhört. Toll, dass ihr immer ja wieder reinklickt und reinhört. Das freut uns natürlich auch. Ihr könnt gespannt sein, was in Zukunft noch so ansteht. Die ja Endphase der Saison, sie läuft und wir blicken natürlich auch weiterhin gespannt auf das Geschehen rund um den FC Hansa. Also, haltet euch auf dem Laufenden. Wir liefern euch die Infos. Wir freuen uns aufs nächste Mal und in diesem Sinne, bleibt alle gesund. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.